damit herzlich willkommen zum Tuxflash im Juni. Juhu, es wird Sommer. Heute dabei haben wir mal wieder den Jean. Hallo Jean.
Einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut oder hört.
Genau. Und heute als Gast dabei jemand Externes mal wieder, der Boris aus dem Linux Guides Forum. Hallo Boris.
Ja, hallo und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, gerne. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so Schönes machst im Linux Guides Forum, damit die Zuhörer auch wissen, wo sie dich einordnen können.
Ja, gerne. Also, mein Name ist Boris, ich bin 42 Jahre alt, eigentlich Altenpfleger, aber mit Ambitionen in Richtung Linux. Und ich kümmere mich bei den Linux Guides um das Forum, also um die Community. Bin da der Admin und ja, sorge einfach dafür, dass es da so ein bisschen rund läuft. Aber ich finde eigentlich, dass die Linux-Nutzer da sich sehr, sehr gut benehmen und deshalb haben wir bisher auch gar keine Probleme.
Ah, super. Unsere Themen sind auch ganz unproblematisch dieses Mal. Ach, jetzt habe ich die Brücke gekriegt von Problem zu unproblematisch. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Es geht um Garuda Linux. Valve haut mal wieder was raus auf den Markt. Und wir wollen mal uns ein bisschen die Verwirrung um CentOS, CentOS Stream, Alma Linux angucken. Vielleicht auch noch ein bisschen um Red Hat Linux selber. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, wir fangen mal an mit Garuda Linux. Oder was sagt ihr?
Das klingt sehr gut. Ja, habe ich ja sogar in der letzten oder vor zwei Wochen oder wann auch immer ihr das dann hört, ein Video dazu gemacht. Und
du hast es gereviewt, ne?
Gereviewt, ja. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht, wie ich am Anfang befürchtet habe. Aber ob es der Stern jetzt ist, das können wir ja heute mal ein bisschen diskutieren. Ja. Vielleicht kurz für die Leute, die es nicht wissen, Garuda ist eine neue Distribution, die auf Arch Linux basiert. Also mal wieder ein weiteres Arch-Derivat. Kommt aber ganz cool daher.
Genau, also durchgestylt ist es auf jeden Fall. Das schreiben sie sich ja auch als Feature auf der Fahne. Des Weiteren haben sie auch ziemlich krassen Fokus auf Leistung gelegt. Ich habe es mir mal im Vorfeld kurz in der virtuellen Maschine angeguckt. Also die sagen ja selber, dass oder behaupten selber von sich, dass das der Daily Driver ist mit Performance-Tweaks in Richtung Leistung. Also I.O., CPU-Scheduler haben sie ein bisschen was angepasst. ZRAM ist mit drinne.
Dieser Linux-Zen-Kernel doch auch, ne?
Richtig, also, der ist auch mit drin. Das habe ich nur ganz kurz überflogen. Der ist auch ein bisschen, also was heißt ein bisschen, der ist auch auf Leistung getrimmt, aber ja, wann das jetzt braucht oder nicht, ist dahingestellt. Ich bin gerade am Probieren. Aber ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das beispielsweise in Manjaro zum Beispiel den Rang ablaufen könnte.
Und es läuft bei dir in der VM ohne Probleme? Also wenn ich mich recht erinnere, war das ja, glaube ich, von den Machern, also die haben extra darauf hingewiesen, dass es ja nicht für eine VM so wirklich gedacht oder ausgelegt wäre. Und da wurde, glaube ich, die Installation in jedem Fall empfohlen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es ist richtig, die schreiben das rein, nicht in der virtuellen Maschine zu benutzen. Es ist auch gerade, was Updates angeht, in der VM echt wie Kaugummi zu bedienen. Also das zieht sich dann ganz schön hin. Aber ansonsten, was ich bis jetzt machen konnte, ging erstmal. Aber so extrem viel Zeit habe ich jetzt darin noch nicht investiert. Das war jetzt wirklich der erste Blick, den ich mir angetan habe. Sprich Installation, dieser Installationsassistent, der im Anschluss kommt, der dabei hilft, wichtige Software auszuwählen, ist echt ganz nett gemacht. Das ist auch eine echt breite Palette, was sie da einen per Default anbieten. Ja, wenn das Ganze durch ist, hat man ein aktuelles System mit der Software, die man sich wünscht oder eben noch nicht in diesem Assistenten dabei war. War aber der erste Eindruck erstmal positiv bei mir. Auch wenn dann wirklich das Update aufgrund, dass man es ja nicht in der VM installieren soll, doch wirklich sich gezogen hat wie Kaugummi. Aber ansonsten muss ich erstmal sagen, Ich überlege wirklich, das mal als zweites Betriebssystem hier bei mir auf den Rechner zu schmeißen und gucken, wie es sich dann im täglichen Leben macht. Aber da teste ich vorher noch ein bisschen in der VM.
Welche hattest du benutzt? War das diese Dragonized?
Nein, das die Dragonized war die mit KDE. Ich habe mir die Gnome genommen, weil ich wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer eine Gnome-Version. KDE gefällt mir zurzeit nicht. Das ist so eine meine persönliche Präferenz.
Okay.
Wie sieht's bei dir aus, Boris? Bist du ein KDE-Fan?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe es immer mal wieder ausprobiert, aber ich bin nie so richtig warm damit geworden. Das sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, aber ich hatte auch immer das Glück, dass ich genauso schnell auch was verstellt habe und ich bin eigentlich eher so auf XFCE und im momentan hier auf Gnome unterwegs. Das liegt aber einfach dran, ich bin so ein Hardcore-Distro-Hopper und aktuell ist PopOS einfach so meine Wahl hier am Laptop und da ist auch Gnome dabei und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Die sollte ja nicht also ich hab am Notebook die Wahl sein.
Da haben sich zwei gefunden, ich sag's euch.
Ich bin auf PopOS hängen geblieben, so als Hintergrund für dich.
Ja, cool, jetzt bin ich hier als Linux-Mint-Nutzer in der Unterzahl. Das ist ja auch mal cool.
Nö,
ja?
Ach, mach doch, was du willst, mit was du glücklich bist. Das ist mir relativ egal. Ja. Ich wollte nur mal anmerken, ja. PopOS ist nicht verkehrt.
Absolut, absolut, ja. Nee, es ist ja echt cool. Sind wir ja heute voll die Anti-KDE-Gang. Ja? Letztes Mal, glaube ich, mit Lorenz, der ist KDE-Nutzer, glaube ich. Das ist noch was anderes, aber ja gut, nee, also wie unterscheidet sich denn die GNOME-Version von Garuda zu jetzt beispielsweise einem PopOS, also von der Oberfläche einfach mal her?
Na, du hast erstmal bei der GNOME-Version vom Garuda schon den GNOME 40.1. Dementsprechend bei PopOS hast du noch die GNOME 38 ja. Irgendwas drin.
Ja.
Dementsprechend hast du ja die Designunterschiede schon mal extrem. Also bei der 40er, das hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß jetzt gar nicht mehr ad hoc, wo wir es drin hatten, dieses noch nicht ins Vertikal gegangen. Nee, horizontal, vertikal, horizontal.
Horizontal, glaube ich.
Horizontal.
Ja.
Ins horizontal ausgelegte. War jetzt zum Anfang für mich so ein dezenter Schock. Sag ich mal. Weil, ja, naja.
Man aber kann wenn du jetzt anpassen. Drauf wechseln willst, dann ist es ja gar nicht mal so schlecht dann.
Nee, man kann sich ja auch anpassen, das ist ja das Schöne bei GNOME dann. Ich bin so ein Fan von dieser Dash-to-Dock-Erweiterung, dass das so ein bisschen aussieht wie bei, ja, macOS will man ja nicht sagen, ist auch nicht so meins, aber wie ein modernes Betriebssystem, dass du einfach unten deine Hauptanwendung hast, wenn das sich dann auch noch im Vollbild automatisch ausblendet, tipptopp. Und ansonsten ist es halt da und du hast das immer im Blick, was offen ist, was nicht, ist eh super. Also gerade bei mir sind es ja zwei 2K-Monitore, da kriegt man schon ein bisschen was auf den Desktop und dann sieht man die auch unten. Und ich finde es einfach für meinen Workflow am besten. Und eben dort per Default, um nochmal die Brücke zu schlagen, ist halt nichts da. Und da muss man immer erst auf Aktivitäten, dann hat man da unten das Dock, so wie es von GNOME vorgesehen ist. Und da muss man da nochmal auf dem Dock, auf den, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, auf den Application Launcher, wo man dann das komplette, den kompletten Übersicht der Applikation hat. Ja, muss ich mir noch anpassen, wenn ich es mir so anpassen kann, wie es in meinem Arbeitsfluss Moment, jetzt habe ich, wenn ich es mir so anpassen kann, wie es in meinen Arbeitsfluss passt.
Ja, irgendwie so, ja.
Ja, irgendwie so. Dann werde ich vermutlich mal den Schritt wagen, um das mal knallhart auf meiner Hardware direkt zu installieren und zu gucken, läuft alles.
Weißt du, was mich dann interessieren würde, ob diese ganze, ich sag mal, Performance-Einstellung mit dem verbesserten I.O., CPU-Scheduler, Linux, Xen, dieses ZRAM-Zeugs, ob das wirklich am Ende leistungsfähiger ist oder ob das zwar schön draufsteht, aber vielleicht im Gegensatz zum Beispiel jetzt zum Pop!_OS, wo du dann auch einen Gnome hast, inwiefern schneller das dann ist. Ne? Ich könnte mir sogar vorstellen, ich habe sowieso das Gefühl, dass die Arch-Distros in der Regel schon etwas schneller sind als die Ubuntu-basierenden Distros.
Ja, das ist definitiv. Das Gefühl, ne? Na, nicht also, nur das Gefühl, das ist echt krass so gewesen. Zumindest bei Manjaro. Das muss man
sagen, ja. Genau, ja.
Manjaro, XFCE, das Runterfahren. Du hast auf den Runterfahren-Knopf zumindest bei mir gedrückt und innerhalb von 2 Sekunden war die Kiste aus.
Das ist unglaublich, ja. Ja, bei Linux Mint brauchst du 4 Sekunden vielleicht mal so geschätzt, ja. Also ist, oder Pop!_OS wahrscheinlich auch so ähnlich. Also sagen wir mal, so ist es jetzt nicht so der Sprung, dass man sagen muss, boah, das ist so unglaublich schnell, das muss ich jetzt unbedingt nutzen. Gut, es könnte sein, wenn du jetzt ganz lange Manjaro gewohnt bist, dass du dann nochmal auf eine Ubuntu-Distro umsteigst und die dann tatsächlich dann sichtbar etwas langsamer ist, dann, ja klar, könnte es vielleicht nochmal so eine Sache sein, aber ansonsten Pop!_OS, also in der Dragonized-Version, schmeißen die ja auch nochmal richtig viele Systemressourcen raus, ja, mit dem ganzen Blur und was sie da alles eingebaut haben. Ob sich das dann wirklich am Ende lohnt, weiß ich ja nicht. Aber da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Da kannst du vielleicht dann nochmal nächstes Mal berichten, wenn du es dann wirklich installiert hast.
Ich habe mir gerade eine Notiz gemacht für meinen Blog, wenn es dann soweit ist, Performance-Unterschiede. Ich kann es ja dann aktiv messen auf derselben Hardware. Das ist ja das Schöne zwischen Pop!_OS und Garuda. Ich habe es mir mal notiert.
Also ich habe mir Benchmarks in Form von, also FPS einfach. Es wurden Spiele angespielt und die FPS wurden dabei dann beobachtet. Und da habe ich mir vor 2 oder 3 Tagen erst Videos zu angesehen zwischen Manjaro und Garuda und die haben sich nicht viel genommen. Also Garuda war schneller, aber wir sprechen hier von irgendwie 2 Frames oder einem Frame mehr. Also ich denke nicht, dass es irgendwo wirklich spürbar ist im tatsächlichen Spielen dann. Also wenn man es installiert hat, die haben sich da also nichts genommen, Manjaro und Garuda.
Ja, da muss man aber auch ganz klar sagen, das ist fast derselbe Unterbau. Da merkt man vielleicht nur, was diese Anpassung bedeutet, also die Anpassung per se, die sie sich ja als Feature quasi auf ihre Feature-Liste schreiben, im Vergleich zu ähnlichen Unterbauten. Ja? Also das ist dann der Golf mit Turbolader im Vergleich zum Golf, ne?
Wobei der Turbolader, der hat, glaube ich, noch einen größeren Effekt als ein Garuda Linux. Aber Golf mit Turbolader und wahrscheinlich nochmal, keine Ahnung, dickeren Felgen, die schwerer sind und alles Mögliche gefühlt vielleicht. Und mit einer besseren Ausstattung, die schwerer ist oder keine Ahnung. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr mich fragt, wenn ich zwischen Garuda und Manjaro die Auswahl hätte, und rein auf die Performance schaue, dann würde ich, glaube ich, eher Manjaro nehmen, weil da weiß ich gut, da haben wir jetzt keinen so speziell angepassten Linux-Kernel, da haben wir einen ganz normalen LTS-Kernel, der klar natürlich wahrscheinlich auch etwas auf Manjaro zugeschnitten ist, aber man denke ich jetzt nicht so viel da reingegriffen hat, weil immer durch dieses Optimizing, wir haben jetzt nochmal mehr Performance rausgeholt, klingt ja am Anfang ganz schön, aber ich könnte mir vorstellen, dass an manchen Stellen vielleicht nicht zu Ende gedacht ist oder vielleicht sogar manche Sachen einfach am Ende ineffizienter laufen oder Sicherheitsfeatures dadurch deaktiviert wurden oder so. Da muss ich sagen, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, wenn da eine kleine Gruppe meint, wir passen da jetzt mal verschiedene Sachen an und trimmen das noch mal ein bisschen mehr. Könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwo mal ausbrechen würde und für ein FPS mehr, da setze ich lieber auf altbewährtes. Aber das könnte sein, dass ich da einfach etwas zu konservativ schon bin. Wie seht ihr das?
Eigentlich genauso. Also ich sehe es ganz genauso sogar wie du. Und ich glaube einfach, also Manjaro ist sowas, das hat schon so seinen Namen irgendwo. Man kennt auch die Leute irgendwo dahinter und ich finde es toll, was die machen. Und ich glaube, Garuda müsste da einfach auch in anderen Bereichen noch ein bisschen aufholen. damit ich sagen würde, okay, ich steige da jetzt um. Also insbesondere die Community habe ich mir natürlich auch angeschaut, ist ja mein Ding. Und da muss ich leider sagen, gefällt mir, das ist absolut subjektiv und nur mein persönlicher Eindruck, aber mir persönlich gefällt da die Manjaro-Community viel, viel besser auch als die Garuda-Community. So vom Kontakt zu den Machern einfach auch. Und ich würde es genauso, also ich würde ein Manjaro vorziehen.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also die Community habe ich mir noch gar nicht angeguckt, aber was ich schon rausgefunden habe, für leicht konservative oder konservativ eingestellte User, ihr könnt ja auch auf dem LTS-Kernel wechseln. Das ist ja.
Stimmt, ja.
Das ist ja per grafischem Installer auch total einfach zu machen. Viel interessanter ist, dass da noch andere Kernel drin sind, die. Auch fürs Gaming angepasst sind. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Das war, muss ich sagen, schlechte Recherche von mir. Aber die ist auch erst vor einer Stunde passiert,
was ich dazu sage. Das ist halt so schlimm.
Damit es noch frisch ist. Ja, also man kann kerneltechnisch wechseln. Was ich wirklich noch nicht mir angeguckt habe, ist die Community. Man muss aber auch dazu sagen, Garuda ist im Vergleich zu einem Manjaro auch relativ jung. Also so eine Community muss ich auch erst entwickeln. Obwohl, wenn die Basis natürlich Mist ist, was wild rauswachsen. Da muss dann aufgeräumt werden und zwar relativ stringent.
Hat zufällig jemand von euch gerade den Überblick, was für Paketquellen das Garuda Linux nutzt, also ob die ihre eigenen haben oder ob sie die von Manjaro mitnutzen oder von Arch, weil bei Manjaro haben wir ja wirklich einen riesen Apparat davor, die Arch Linux Updates nochmal testen und durchviewen und erst ein bisschen später als wirklich Arch Linux selber dann veröffentlichen, aber dann halt die meisten Bugs und so weiter dann halt rausheben und so weiter, dass es ein bisschen stabiler läuft. Wisst ihr, wie das bei Garuda ist?
Wissen tue ich es nicht, was ich aber gesehen habe während des Updates-Prozesses, das war kein bekanntes Manjaro-Repo, wobei ich sagen muss, Manjaro bin ich schon zwei Jahre aktiv raus. Es kann auch sein, dass ich einfach nicht mehr die Manjaro-Repos erkenne. Ne? Aber das war jetzt nichts, was irgendwie mir in Richtung Manjaro bekannt vorkäme. Als Spiegel-Server oder Repo-Server.
Ja, ich schau mal schnell währenddessen. Währenddessen könnt ihr noch mal weiterreden, wenn ihr wollt.
Genau. Ja.
Also ich kann es leider auch nicht sagen. Ich weiß, dass das AOR oder das All oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt, natürlich dabei ist. Aber nee, müssten wir jetzt mal warten, was die Recherche da bringt. Ja. Ich kann es jetzt wirklich nicht sagen.
Ich versuche es immer wirklich auszusprechen als Arch-User-Repository, weil ansonsten manchmal ist es doch ganz schön Aua, was da passiert.
Das passt schon, ja. Was auf Anhieb finde ich da leider gar nichts. Also was die jetzt haben.
Für alle Arch-Anhänger, das soll jetzt kein Bashen sein, aber manchmal kommen da ein paar Sachen ein bisschen zu schnell und dadurch werden sie ein bisschen unbrauchbar, unpraktikabel,
unstabil. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist mir bei Flatpak, glaube ich, auch schon einmal passiert bei irgendeiner Anwendung.
Passiert überall.
Also klar, da schenken sich jetzt andere Sachen als auch nichts, aber Aua passt halt auch dazu. Oder gehört halt auch dazu.
Ne? Ja, aber ich muss echt sagen, das ist Fluch und Segen zugleich. Also ich bin ja vor Urzeiten zu Manjaro gewechselt, einfach weil manche Softwarepakete echt gruselig unter anderen Linux-Derivaten zu installieren, respektive zu kompilieren waren halt im Arch-User-Repository drin. Und dann war es halt ein einfaches, damals sogar noch unter Manjaro mit Yaroot oder Yarout, das Terminal-Tool fürs Arch-User-Repository. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand kennt. Das ist schon eine ganze Weile tot.
Sagt mir nichts.
Ja, also die haben irgendwann dann alles in PEMEC. PEMEC? Hieß der PEMEC?
PEMEC heißt er. Ja.
In PEMEC implementiert. War auch cool, aber beim Yaroot oder Yaroot, wie es hieß, keine Ahnung. Ich kann gerade so schlecht googeln, sonst habt ihr hier die ganzen Tastenanschläge in der Aufnahme. Das ist der Fluch des Aufnahmeleiters, sag ich mal.
Yaroot, ja. weiß ich nicht. Ja. Warum so das war einfach am Ende, glaube ich, überholt. Oder ja, man
wurde, konnte es halt wurde einfach, nicht mehr weitergepflegt, aber war echt eine schöne Sache. Du konntest relativ fix im Terminal das Ganze zusammen basteln. Dein Installationsbefehl, das war ja eh so genial, wenn du migriert bist oder neu installiert hast, hast du dir deine eine Zeile aufgeschrieben an Programm, die du brauchst, und dann bist du die einfach einmal durchgeritten und dann bist du nach dem Neuinstallieren wieder auf dem zumindest Softwarestand, den du vorher hattest. Mit dem Rest ist dann egal.
Bei APT nicht auch so ähnlich? Bei einem Debian oder Ubuntu? Oder gibt das dann nochmal Vorteile?
Ja, wie gesagt, übers Arch User Repository hat das ja teilweise Sachen drin, die du dort eben nicht hattest. Das war der Ursprungspunkt, warum ich irgendwann mal gewechselt bin. Ansonsten genau dasselbe. Schreibst du deinen Einzähler oder einfach nur die Programme auf, die du brauchst, und dann hoffst du, dass die Paketverwaltung, denn der Distribution, die du verwendest, auch die Pakete kennt.
Absolut. Und wenn ich jetzt nochmal zu Garuda Linux zurückkomme und Paketverwaltung und so, die sind ja eine der wenigen mittlerweile, muss man schon fast sagen, die jetzt nicht auf Flatpak oder Snap setzen. Ja, sogar Manjaro hat Flatpak mittlerweile mit drin, mit dem FlatHub sogar aktiviert.
Snap ist da auch optional mit drin, kannst du da auch anmachen.
Ja, du kannst es anmachen. Sie haben es erstmal nicht angemacht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt da groß drauf setzen, wenn sie das AOR drin haben und so weiter, standardmäßig. Ne? Wozu brauchst du das dann? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr häufig. Und ich könnte jetzt ein neues Fass aufmachen zu Snap und Flatpak. Ich weiß nicht, ob das gestattet ist.
Aber warum nicht?
Okay. Das hören, ja. Ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis. Ja, jetzt fange ich an. Nein, ich weiß. Und zwar, wie seht ihr das mittlerweile mit Flatpak und Snap? Weil mittlerweile sind die Dinger ja auch schon gute 5, 6 Jahre, ich sag mal, im 6 Jahre ist übertrieben, 4, 5 Jahre würde ich mal sagen, im Status, dass man sie wirklich benutzen kann und dass sie wirklich angenommen werden. Flatpak ist, glaube ich, noch viel, viel älter eigentlich schon, aber jedenfalls, ja, nutzt ihr gerade eine Technologie von den beiden und wie zufrieden seid ihr damit?
Also ich nutze, wenn, dann App-Images oder Flatpak. Ich überlege gerade, an Flatpak habe ich Bitwarden. Snap ist ehrlich gesagt nicht so wirklich mein Ding gewesen. Schwierig. Also ich bin da immer so ein bisschen kritisch. Also wenn da so eine Instanz ist, die da so die Kontrolle im Prinzip hat, weiß ich nicht, ob das wirklich gut ist. Also wenn es da diesen, wie nennt sich denn, Snap Store? Nee, ich weiß jetzt nicht genau bezeichnen.
Ja. Snapcraft.io ist, glaube ich, das Repo dahinter.
Ja. Die Seite ist Snapcraft.io, ja.
Das Ganze dann unter der Kontrolle von Canonical. Ich weiß es nicht. Also irgendwie habe ich immer so eine gewisse Abneigung dagegen gehabt, obwohl ich jetzt, also ich kann es jetzt nicht an genauen Details oder so ab- oder ausmachen, aber mein Fall sind Snaps jetzt nicht dann, wie gesagt, eher Flatpak oder halt die App-Images.
Mhm. Ja, ich muss sagen, Snaps, ja, bin ich schon ein paar Mal ganz bös hingefallen mit, gerade auch ich glaube, die Geschichte hatte ich schon mehrfach erzählt. Gerade bei Ubuntu-Server-Installationen. Ich glaube, der Sprung von 16.4er auf 18.4er war richtig unelegant von Canonical. Nennen wir es mal unelegant. Weil bei 16.4 konntest du noch zusätzliche Softwarepakete aus den normalen apt-Paketquellen auswählen, die installiert werden. Und ab 18.4 kam die Frage auch, da war aber nicht extra deklariert, dass das Snap-Pakete waren. Und ich dachte mir halt nichts dabei, hab dann, was war denn das, ein HA-Proxy genommen. Hab gesehen, dass der HA-Proxy läuft. Und wollten dann mit apt einfach nochmal runterschmeißen, weil mir die Version nicht gepasst hat und dann doch nochmal einen nachkompilieren. Ja, und apt sagt sich, hier ist kein HA-Proxy drauf. Dann hast du erstmal gesucht und dann hast du auch irgendwann rausgefunden, hups, das ist ein Snap-Paket. Das fand ich doof. Ja, nichtsdestotrotz, ich nutze eigentlich alles, aber mit Präferenz auf erstmal originales Repo, dann Flatpak, App-Image und wenn gar nichts geht, ein Snappack. Also wenn sonst nicht irgendwo vorhanden ist, ein Snap, was eigentlich nicht der Fall ist. Das ist ja das Schöne bei diesen ganzen Paket, nee, Paketrepos sind es ja nicht.
Technologien vielleicht.
Package, ne? Ja, Pakettechnologien, genau. Sagen wir es so. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass die ja relativ deckungsgleich fast arbeiten. Na gut, was heißt relativ deckungsgleich? Da sind doch durchaus noch krasse Unterschiede, was das Spektrum angeht. Aber ja, also Snap ist so das Letzte, was ich mir auf der Platte ziehen wollen würde. Und bei PopOS muss man ja auch sagen, ist ja auch Jetpack das präferierte Package, was da kommt.
Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja dann doch schon ein Flatpak-Nutzer, der das gerne nutzt. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja, also man hat immer noch teilweise irgendwelche Fehler, vor allen Dingen mit den Fehler wie Fehler. Ne? Das sind Sicherheitseinstellungen, ne? Dass man bei manchen Apps jetzt standardmäßig nicht auf seine persönlichen Daten zugreifen kann. Ja, wenn ich jetzt irgendwie bei Signal ist es beispielsweise über das Flatpak so, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt eine Datei verschicken will, dann muss ich die in den Downloads-Ordner packen, damit Signal die dann lesen kann. Gut, diese Sachen kann man alle umstellen, aber generell habe ich so das Gefühl, dass da von Seiten der Entwicklern, der Programmentwickler häufig ich sag mal, noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bei KDE beispielsweise, KDE Live meine ich, habe ich jetzt aus erster Hand erfahren, dass da ungefähr die Hälfte aller Downloads bzw. Installationen mittlerweile schon Flatpak-Installationen sind. Das heißt, dass manche Sachen funktionieren da richtig, richtig gut, aber andere Sachen, wo die Entwickler das halbherzig sehen, das funktioniert ja manchmal etwas semi. Und ich muss sagen, so generell, ja, enttäuscht bin ich von Flatpak nicht, aber ich finde, es könnte insgesamt besser laufen. Ja, wir sollten uns nicht auf den Federn ausruhen, weil, die Flatpak ist ja eine riesen Chance im Gegensatz zu einem Debian-Repository oder so, wo du dann erstmal schaust, okay, wo kriege ich jetzt eine halbwegs aktuelle Version her, wenn ich jetzt kein Unstable oder sowas gewählt habe. Ist schon eine große Sache und halt, dass es auch überall läuft, aber so, ich habe das Gefühl, manchmal sind die Entwickler da nicht mehr ganz so auf der Hut und schauen, dass es richtig läuft. Und das finde ich sehr, sehr schade. Von daher bin ich jetzt wieder ein bisschen von Flatpak abgerückt, habe beispielsweise ganz, ganz viele Web-Apps erstellt. Ja, für mein Bitwarden habe ich Web-Apps erstellt, Spotify, alles Mögliche. Alles nur noch über dieses Web-App von Linux Mint und so wenig wie möglich tatsächlich an Flatpaks installiert. Was ich jetzt beispielsweise gerade hier auf meinem Laptop installiert habe, ist ein SuperTuxCard aus dem Flat-Repository oder NullID beispielsweise noch, ja. Oder ja, verschiedene andere Sachen sicher auch noch. GNOME-Anwendungen laufen hervorragend damit. GNOME-Podcast habe ich beispielsweise drin. Das geht schon, aber manche Anwendungen sind da einfach nur Mist und das ist ein bisschen schade, ja. Ich würde mir wünschen, dass da manchmal die Entwickler etwas mehr Aufmerksamkeit reinstecken sollten. Aber ja, wie seht ihr das?
Weil du eben sagtest mit den Permissions, Flatseal, sagt ihr was? Kennst du
Flatseal? Ja. Ja, können wir auch unsere Zuhörer nochmal empfehlen, ne?
Absolut, absolut. Ich hatte nämlich genau dasselbe Problem, was du eben angesprochen hattest mit Signal, mit den Permissions. Du bist es einfach gewohnt. Du nimmst ein Bild oder irgendeine Datei und du ziehst sie rüber in das Fenster und es soll gesendet werden, aber funktioniert halt nicht durch die fehlenden Permissions. Und Flatseal nimmt dir ja einfach in einer sehr gut gemachten GUI die Arbeit ab. Also du klickst einfach die Permissions an mit einem Schalter, die du geben möchtest und kannst festlegen, okay, Zugriff auf Home oder Zugriff auf Home Unterordner XYZ und es funktioniert hervorragend. Also finde ich klasse. Flatseal, absolute Empfehlung.
Absolut. Kann man nur empfehlen. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, wenn ihr jetzt das noch nicht gehabt habt. Und was ja beispielsweise auch echt cool ist bei Flatpak, und das heißt, dass nichts getan wurde die letzten Jahre, beispielsweise die ganzen Systemthemen sind jetzt in Flatpak sehr, sehr gut integriert. Das heißt, ob du das jetzt auf, weiß ich nicht, ich habe keinen Vergleich, aber bei Linux Mint ist es auf jeden Fall so, dass die meisten Anwendungen auch wirklich dieses Linux Mint-Thema dann, wie du es eingestellt hast, vom System her auch wirklich nutzen. Da habe ich im Unterbau relativ viel gesehen. Das haben die richtig, richtig gut implementiert. Andere Distros machen das sicher auch. Und das hat auf jeden Fall ein riesen, riesen Potenzial. Aber ja, manchmal. Ja, und beispielsweise, was ich gerade sehe, Blender habe ich auch noch drauf, funktioniert großartig, ne? Zoom, okay, leider, ja, von der Uni her, aber ja, generell so manche Anwendungen, ja, ist einfach schwierig, bei Discord hatte ich das beispielsweise ein paar Mal, dass dann der Maintainer irgendeinen Mist gemacht hat seit dem neuen Update, genau, einfach so, wenn manchmal zeigt ja Discord an, hey, ist es ein neues Update verfügbar. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu warten, bis der Maintainer das aktualisiert oder du musst dir die Dep-Datei herunterladen. Gut, das liegt halt daran, dass Discord selber keine Flatpaks unterstützt, sondern dass jemand Freiwilliges macht. Das ist halt schade. Von daher, ich glaube, man sollte es nicht zu übernutzen, was ich vielleicht am Anfang gemacht habe. Vielleicht nur sinnvoll dann eigentlich nur nutzen, wenn es die offiziellen Leute machen oder wenn es halt seit Jahren gut funktioniert. Aber ja. Ich möchte, um ehrlich zu sein, auch kein Discord auf meinem System per Dep installieren. Da bin ich jetzt auch eher auf die Web-App umgestiegen, was mehr oder weniger gut funktioniert. Aber naja, genug zu dem Thema, oder? Oder wollt ihr noch was dazu sagen?
Nö, dem habe ich erstmal nichts hinzuzufügen, weil, ja, Permissions war das erste, wo ich sowohl bei Snap als auch bei Flatpak mal auf die Nase gefallen bin. Das macht man einmal, dann weiß man das eigentlich. Ja. Ansonsten, das, was am besten funktioniert aus irgendeiner Quelle, das nutze ich eigentlich, weil bei OpenRAR zum Beispiel ist das Flatpak zurzeit dem Dep-Paket deutlich voraus. Also funktioniert sehr gut und ich brauche es ja mindestens einmal wöchentlich. Also, ja. Finde ich das Flatpak da angenehmer zu benutzen.
Stimmt, das habe ich auch, ja. Also, es kommt halt wirklich auf den Entwickler an. Generell muss man sagen, es hat sich schon extrem verbessert. Aber ja, ist noch Luft nach oben.
Das auf jeden Fall.
Ich glaube, dann haben wir Garuda, Linux und Flatpak und Snap wahrscheinlich schon fast abgearbeitet, ja, Garuda, oder?
Da sind wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Ne?
Ja.
Nee, das nächste schöne Thema ist Valve. Komisch, wa? Also die, normalerweise sagt man ja Valve eigentlich in der Open-Source-Welt gar nicht, aber die arbeiten an der Konsole, die so ein bisschen Nintendo Switch-esque daherkommen soll, mit mal wieder einem Linux als Betriebssystem. Was ich sehr interessant finde, weil ja Valve in den letzten Jahren, kann es immer nur verfolgen, wo ich angefangen habe, auf Linux zu wechseln, auch als Hauptsystem, habe ich ja von Anfang an gespielt. Hm. Und das war irgendwann mit Ubuntu 12.4, also dann durchaus schon 9 Jahre her. In den letzten 9 Jahren ist so viel passiert und da ist Valve nicht ganz unschuldig dran. Gerade auch, weil sie dann doch selber, ich glaube, über ihre Source Engine auch relativ viele Spiele nativ auf Linux ausgeliefert haben. Dann damals auch mit ihrem SteamOS und ihren Steam Machines ganz viel in der Richtung noch gepusht haben. Und der letzte große Wurf war ja deren Fork von Wine Proton. Was eigentlich ganz großes Kino ist, muss man denen mal zugute halten.
Absolut.
Absolut. Ich denke, das haben die natürlich auch in dem Hinterkopf gehabt, vielleicht sogar schon für diese Konsole. Allerdings auch für ihre Steam Machine, die sie ja mal hatten, was aber auch so ziemlich gefloppt ist leider. Und halt versuchen da ja für ihre Linux-Plattform dann quasi viele Spiele lauffähig zu machen. Ne? Und jetzt planen sie, sowas Ähnliches wie eine Switch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Genau. Sie wollen es Steam Pal nennen, also der Steam-Kumpel. Und das soll eigentlich ein Mini-PC im Format der Switch werden. Finde ich hochgradig interessant. Und ich bin auch schon fast der Meinung, dass ich mir das holen werde. Eine Switch allein war mir nie interessant genug, aber wenn das quasi ein Mini-PC ist, auf dem vielleicht sogar wieder SteamOS läuft, das ja auch schon seit Jahren brach liegt, fände ich das durchaus interessant.
Absolut. Also, mal, wie sieht es da bei dir aus, Boris?
Aktuell eigentlich weniger am Gamen. Interessant finde ich es auf jeden Fall. Ich fand es jetzt auch ganz interessant, dass ihr von SteamOS nochmal gesprochen habt. Ich habe es jetzt die Tage erst wieder gelesen und ich wundere mich immer wieder, dass verschiedene Tech-Blog immer wieder SteamOS empfehlen, wenn es um Distributionen fürs Gaming geht. Ich meine, das Ganze basiert auf Debian 8, glaube ich, oder? Also jetzt ja auch nicht mehr unbedingt das Neueste. Und es wird immer noch empfohlen als die Gaming-Linux-Distribution, was ich jetzt so nicht mehr nachvollziehen kann, weil ich einfach denke, dass da ein Manjaro oder jetzt auch Garuda, um nochmal darauf zu kommen, einfach viel, viel besser geeignet ist. Wenn da jetzt natürlich was Neues kommt, gerade nach der Proton-Geschichte, glaube ich, da ist die Möglichkeiten sind da, da ist Potenzial dahinter. Und ich denke, das könnte wirklich was werden. Ich finde es auf jeden Fall extrem interessant. Ob ich mir das kaufen würde, weiß ich nicht. Müsste ich erst mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt, ob das Ganze so funktioniert, wie ich das erhoffe.
Ja, ich bin einfach nur gespannt, wirklich gespannt, was sie da an Hardware reinstecken können. Wenn es eine Konsole ähnlich wie die Switch ist, muss das Ding ja in irgendeiner Form mobil sein. Bedeutet natürlich, da kann man jetzt halt keine dicke Grafikkarte reinstecken, die es ja eh zurzeit nicht zu kaufen gibt. Aber ob es dann eine AMD-APU wird, die ja doch durchaus schon ein ziemlich beeindruckendes oder auf Konsolen gleichem Niveau ist, da wird es interessant. Also da wird es dann wirklich interessant, was bauen sie rein, was kann die Maschine, wird da eher so eine Anbindung an irgendeinen Cloud-Gaming-Dienst, glaube ich fast nicht.
Weiß ich nicht. Das wäre meine Sorge, dass das Ganze so ein Stadia-Klon wird. Weil, also es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, dass ich auf meinem Hauptrechner mit genug Rechenpower einfach Steam laufen lasse und die Zockerei selbst dann auf einem anderen Gerät mache, welches überhaupt nicht so leistungsstark dann sein muss. Und ich hoffe, sie gehen diesen Weg nicht. Also das Ganze soll dann wirklich nicht so eine Cloud-Gaming-Geschichte werden, weil dann wäre das Ganze einfach für mich wieder uninteressant, muss ich sagen.
Vor allen Dingen für uns in Deutschland, ne? Also ich gehe aber nicht davon aus. Also kann mir das nicht vorstellen. Also so Stadia und so weiter hat ja selber so seine Probleme, ne? Und ich glaube, da hätte Steam auch zu große Konkurrenz. Gut, die Konkurrenz mit der Nintendo Switch ist jetzt auch nicht klein. Und ich muss sagen, ich finde es beeindruckend, ja, dass du in so einem kleinen Kasten quasi dann doch so viel Rechenpower hast und noch einen Akku verbaut. Das ist schon irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommen wird. Aber bis jetzt war halt Steam oder Valve mit diesen ganzen Sachen erfolgreich, ist was anderes, würde ich sagen. Ne? Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Was meint ihr? Seid ihr da zuversichtlich, dass das, einen gewissen Markt finden wird?
Ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich, weil aus Valves Flops in den letzten Jahren haben die auch massiv gelernt. Weil warum sind denn die Steam-Machines gescheitert? Weil einfach bis dato noch nicht ein adäquater Casual-Gamer-Markt oder das Breitenspektrum an Games vorhanden war, was du ja jetzt nicht mehr hast. Also du kannst ja spielen, was du willst unter Linux. Fast. Gut, man muss sagen fast. Aber das Spektrum ist deutlich breiter, als es noch vor 4 Jahren ungefähr war. Also ich denke wirklich, dass die die Entscheidung, die sie jetzt treffen, echt was reißen wird. Also allein schon, dass es ein Switch-Klon wird, allein schon, dass sie relativ viel machen können dank Proton, allein schon, dass ja auch die nativen Anwendungen deutlich gewachsen sind. Das ist ja für mich teilweise immer noch ein Kaufkriterium. Wenn ich bei Steam einkaufe, ich will sehen, ist das Ding nativ für Linux so. Ist für mich ein Kaufgrund. Gut, da bin ich einer der wenigen auf der Welt, wo ich sage, Linux-Support ist für mich Kaufkriterium. Da werden die meisten Leute sagen, was ist denn das für ein Ding? Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Aber so ist es nun mal für mich. Vielleicht bin ich dahingehend auch ein bisschen gehypt. Aber was ich noch mal ganz kurz einwerfen wollte, ich denke mal eher, dass sie einfach nur den Steam Link implementieren werden. Und zwar nicht auf fremde Hardware, sondern auf eigene Hardware, weil der Steam Link ist ja inzwischen auch Open Source. Den kannst du dir ja auch auf einem Raspberry Pi installieren. Den kannst du bei einem RetroPi mit integrieren oder bei einem, wie heißt das andere? Der Recalbox mit integrieren oder da ist okay, es sogar ja, mit, dass du einfach dein Raspberry Pi im Wohnzimmer am Fernseher als Steam Link für deinen PC nimmst und dann da zocken kannst. Ich denke mal, dass sie das mit integrieren werden, den Steam Link, einfach weil es da ist, aber ich glaube nicht, dass sie sich irgendwo wieder Rechnerfarmen hinstellen werden, gerade weil auch zur Zeit der Aufbau einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht gegeben ist.
Die haben auch zu viel Konkurrenz da momentan und macht nicht so viel Sinn, meiner Ansicht nach. Weißt du, das Ding, was ich habe, ist bei Steam selber. Ich habe mir letztens ein Gamepad gekauft und bin dann mal so meine Steam-Bibliothek durch, welche Spiele ich denn so mit Controller spielen kann. Und ich würde sagen, ja gut, ich habe jetzt also so ein CSGO oder ein Euro Truck Simulator, sowas. Ich weiß gar nicht, ob CSGO wirklich geht, aber ein Euro Truck Simulator kannst du theoretisch spielen, dann ist das aber also wirklich eigentlich nicht spielbar. Also ich habe wenig Anwendungen gefunden in meiner Steam-Bibliothek, die wirklich mit einem Controller gehen. Ist es bei euch anders, oder?
Also ich bin eigentlich kein Controller-Gamer. Also ich habe eine Xbox hier, auf der ich Controller spielen kann, aber ich bevorzuge eigentlich dann tatsächlich auch Spiele, die ich mit Maus und Tastatur spielen kann am Computer. Also wenn es jetzt hier irgendwelche Ballerspiele oder sowas sind, finde ich, ist das mit der Maus auch einfach irgendwie was ganz anderes als jetzt mit einem Controller und Auto-Aiming oder so irgendwas. Ich habe es aber nie wirklich ausprobiert, welche Games jetzt Controller unterstützen oder nicht. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Games da wirklich gut funktionieren oder so. Bei irgendwelchen Rennspielen, klar, Dirt oder so, da funktioniert es wahrscheinlich ohne Probleme. Aber bei allen anderen keine Erfahrung.
Also ich denke mal auch, dass das Steam ja auch schon eine extreme Lernphase hinter sich hatte. Erstmal zu meiner Steam-Bibliothek, da ist deutlich mehr Controller-Unterstützung als alles andere drin. A, weil ich selber mag keine Autorennspiele. Da fällt erstmal die Controller-Unterstützung weg. Aber ich bin auch nicht der Mensch, der wirklich viel Ballerspiele spielt. Ich bin eher so, was ins Retro-eske teilweise reingeht. Und da ist eine Controller-Unterstützung eh immer gegeben.
Okay.
Also, okay. Ne. Aber Valve hat ja schon mit dem Valve-Controller, nee, mit dem Steam-Controller? Mit dem Steam-Controller. Sehr viel experimentiert, ganz viel Schelte bekommen. Ich habe das Ding ausgeliehen vom Kollegen. Grüße gehen raus an Dennis. Und war eigentlich begeistert von dem, was ging. Vor allen Dingen, weil es da auch ein schönes Trackpad gab. Es ist eine Gewöhnungsphase. Ganz klar, was sie da von der Ergonomie gemacht haben. Es ist ein bisschen anders, aber wenn es dann drin ist und wenn man sich drauf einlässt, ist das Ding eigentlich auch ein wunderschöner Mausersatz. Aber dass man jetzt jedes Spiel damit spielen kann, leider nicht. Aber die haben eine Lernphase gehabt mit dem Steam-Controller dementsprechend. Ich denke mal, was uns dann von Valve um die Ohren gehauen wird, wird dann auch schon ein ordentliches Brett werden, auch dahingehend, welches Bedienkonzept die nehmen. Und wenn das Ding ein Touchscreen hat, wird es ja eh auch Touch-Support haben.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich bin mal sehr gespannt, weil beispielsweise die Switch, ich habe nie gedacht, dass die Switch jetzt so viel unterstützt. Also die Switch unterstützt gefühlt jedes Spiel, also ist vielleicht nochmal etwas zu weit gegriffen, aber City Skylines, The Witcher 3 oder noch viele, viele andere Doom oder sowas läuft mittlerweile alles auf der Switch. Ja? Haben sie alles nachportiert, das ist unglaublich. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Und von daher. Ja, wenn man rein zu den Spielen geht, wird wahrscheinlich jetzt die Steam PAL, wie das Ding dann heißen soll, nicht so viel Erfolg haben. Also meiner Ansicht nach können sie dadurch punkten, vielleicht auch einfach vielleicht ein bisschen günstiger zu sein. Ich weiß es nicht.
Na, ich
Was
denke,
meint
durch
ihr?
den Linux-Unterbau fallen ja schon mal verschiedene Lizenzgebühren weg. Also wäre es dadurch schon mal sowieso möglich, das Ganze günstiger anzubieten. Aber jetzt überleg mal, du hast deine Steam-Bibliothek. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir sind über 100 Games mittlerweile drin. Allein diese ganzen Humble Bundles, die ich mir immer gekauft habe, wo dann ja direkt irgendwie 10 Games oder so auf einmal bei sind. Und wenn ihr jetzt plötzlich heißt es dann, okay, wenn ihr das Gerät habt, könnt ihr die ganzen Spiele da drauf spielen. Das wäre schon der Hammer. Und ich muss meine Meinung zu Beginn noch mal kurz ein bisschen abändern. Wenn es dann plötzlich heißt, das Gerät wird exklusiv mit einem Half-Life 3 veröffentlicht, dann bin ich dabei. Dann bin ich aber direkt dabei. Dann stehe ich nachts um 12 an irgendeinem Mediamarkt und werde mir das Ding holen.
Ja. Schön zelten gehen, ja.
Ich glaube,
Ja.
da wäre der größere Schock für die Welt, dass es ein Half-Life 3 gibt. Ich glaube, dann würde der Steam-Poll einfach hinten rüberfallen. Aber hinten überkippen.
Absolut. Also so eine Exklusivität wäre vielleicht so ein größerer Kaufreiz, als wenn man nur da ist. Ja, ist eine weitere Alternative. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann sein, dass ich da vielleicht etwas zu negativ eingestellt bin. Ja, mal schauen. Also gespannt bin ich auf jeden Fall. Ich werde es auch weiter verfolgen. Aber ich habe so echt meine Zweifel, muss ich sagen. Schauen wir mal.
Ja, also ich werde es auch mit Spannung erwarten und das verfolgen, weil es ist schon interessant. Und nochmal auf Boris sein Argument rauszugehen, durch den Linux-Unterbau, was sie sich da an Kosten sparen, hoffe ich vielleicht, dass Valve so weit denkt und das einfach in ein qualitativ hochwertigeres Produkt investiert,
Ja,
dass sie sich
und
dort
vor allem
sparen.
kein
Hoffen
Mobile
wir.
Gaming. Also kein Mobile Gaming also ihr habt damals vielleicht mitbekommen, Blizzard, die Diablo-Geschichte, die ganzen Fans, die da gesessen haben und
Ja.
auf das neue Diablo und dann kam so eine Diablo-Mobile-Geschichte. Also sowas darf hier natürlich nicht passieren. Also hier darf kein Half-Life Light kommen oder irgend sowas, sondern es muss tatsächlich die Originalspiele müssen spielbar sein. Sonst sehe ich da auch keine großen Chancen, wenn das irgendwelche abgespeckten Mobile-Versionen dann nur werden.
Das stimmt.
Ja, das würde sang- und klanglos untergehen dann in dem Moment. Das wäre aber auch so traurig, das traue ich Valve nicht zu. Dafür sind sie schon zu lange am Markt. Also, wenn sie das wagen würden, also ich glaube, das wird so zu denen zurückgeflogen kommen, aber in so einem Bogen, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich. Also, ich hoffe es eigentlich nicht. Glauben kann man ja eh, was man will,
Also
aber ich.
ich glaube, wenn so ein Gerät kommt, es wird schon irgendwas in die Richtung mit In-App-Käufen, solche Geschichten wahrscheinlich geben, weil ich glaube, das ist einfach so der neue Weg, den diese ganzen Games irgendwie mittlerweile gehen. Aber es darf halt keine reine Mobile-Gaming-Geschichte werden.
Ja, definitiv.
Das stimmt, ja.
Das.
Wobei ja leider Mobile Games extrem erfolgreich sind. Ja, also auch
Ja,
dieses
deshalb glaube
Diablo-Dings
ich
habe ich
ja.
auch mal gesehen, ne? Das könnte, ja, weil Steam oder Valve ist halt gar nicht in Mobile vertreten. Also vielleicht
Nee.
so, gibt es Dota fürs Handy?
Nee.
Glaub nicht, oder?
Gottes Willen. Nee,
Ja.
um das noch mal ganz kurz aufzugreifen, Mobile Game ist ja nur so ein Ding, wenn man es global betrachtet, in China, durch China, weil es gibt da relativ viele Leute, was nun mal statistisch belegt ist. Und man weiß ja, wie die chinesische Mentalität ist. Das sind so nee, sage ich nicht. Um keine Bevölkerungsgruppen jetzt hier irgendwie zu triggern. Das sind ja wirklich Menschen, die ja, regierungsbedingt einfach nur am Machen, Machen, Machen sind. Dementsprechend ist ja die Zeit zum Gamen für die quasi die Fahrt zur Arbeit und zurück in der U-Bahn oder in den Öffentlichen. Und was nimmt man da natürlich? Ja, Mobile Gaming. Ist ein bisschen dadurch geschätzt. Also der größte Absatzmarkt für Mobile Gaming ist und bleibt erstmal China. Weil einfach dort das an der Tagesordnung ist. Vielleicht auch ein bisschen Korea da, alles, was so ein bisschen ums Eck da rum ist, um China. Aber primär ist es China. Und ich glaube auch nicht, weil Valve als US-Unternehmen, die haben den Mobile-Markt auch Gott sei Dank nicht so im Blick wie, wie heißt es? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Normalerweise ist da ein relativ groß. Nee, auch hinter Blizzard ist nochmal.
Tencent.
Genau, danke. Ja. Die habe ich gesucht. Tencent ist da. Ist ja da nicht irgendwo involviert, dementsprechend, ich glaub's nicht.
Nein, wobei, ich kenne viele, die Handyspiele spielen. Und,
ja, ich auch, absolut. Und ich denke, die werden im Endeffekt immer den Weg gehen, der das meiste Geld einbringt. Wie auch immer der Weg dann aussehen wird.
Ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, da philosophieren wir vielleicht schon zu sehr.
Ja.
bin ich sehr gespannt, was es wird. Ich habe Zweifel dran, aber vielleicht, ja. Hoffentlich werde ich enttäuscht oder beziehungsweise hoffentlich werde ich eines Besseren belehrt, sagen wir es so.
Mhm. Werden mal sehen.
Ja.
Ja, dementsprechend würde ich einfach mal, bevor wir zum letzten Thema kommen, nochmal den Cut machen und mal kurz ein Update zu den Tux-Tagen geben wollen.
Ja,
also. Was in der letzten Zeit passiert ist.
Ja, was ist da so Großes passiert? Also wir stecken mit in der Vorbereitung, sind es momentan dabei, Sponsoren zu finden. Das heißt, falls ihr uns unterstützen wollt für die kommenden Tux-Tage, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Schaut da einfach mal auf die Internetseite. Dort findet ihr entsprechende Informationen, entweder als Firma oder Privatperson. Da würden wir uns natürlich extrem freuen. Ansonsten sind wir gerade groß dabei, halt eben weiter zu planen. Ich denke, das Team wird jetzt langsam aber sicher final sein. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal groß viel dazu bekommen. Haben ein, ich finde, ein tolles Team aufgebaut. Wir sind insgesamt, jetzt kann ich mich blamieren. Ich glaube, 12 Leute, 11 Leute oder 13. 13 wahrscheinlich nicht, irgendwie 11 oder 12. Ist wirklich eine coole Truppe, muss ich sagen. Und ja, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Der Termin steht schon, den werden wir auch demnächst bekannt geben. Und auch in nicht allzu langer Zeit könnt ihr dann auch schon eure Vorträge bei uns einreichen. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon. Und auch wenn wir jetzt noch, ich sag mal, erst Juni haben, sind wir von der Planung her schon in gewisser Weise auf der Zielgeraden. Also so viel müssen wir gar nicht mehr, umplanen. Ne? Die Regie ist schon gut in der Mache und das neue Foliendesign steht auch schon langsam. Und es geht voran. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächsten Sitzungen und natürlich auch wieder auf November. Es wird echt sehr, sehr interessant. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Genau. Und mit dem Podcast machen wir auch weiter.
Genau.
Den lassen wir mitlaufen und jo.
Ja. Jo.
Würde ich sagen, springen wir zum letzten Thema für heute. Das ist CentOS Stream, Alma Linux. Ja, jetzt gibt es ja da so ein bisschen hin und her und
ziemlich viel Kuddelmuddel, ne?
Ja, Kuddelmuddel. Was soll man nehmen? Also CentOS 8, was das aktuellste CentOS ist, hat ja einen End-of-Life-Termin vom 31.12. diesen Jahres bekommen. Ja, und was machen jetzt CentOS-User? Da gibt es ja mannigfaltige Ausweichmöglichkeiten. Es gibt ja das CentOS Stream, was es ja schon eine Weile gibt, aber da gab es ja so ein bisschen Abneigung von der Community her, weil das ein Rolling-Release-Modell ist. Deshalb ist ja, Alma Linux als Fork entstanden oder ist es einfach nur als neues Projekt auf Basis von
Red Hat Enterprise, meinst du? Also es ist eigentlich ein binär-kompatibler Red Hat Enterprise-Klon. Ja. Und du kannst tatsächlich von einem CentOS innerhalb 4 Befehlen auf Alma Linux wechseln. Also änderst einfach nur die Quellen und sagst wahrscheinlich am Ende Update oder sowas. Und dann war's das. Das sollte anscheinend auch ganz gut funktionieren. Da kam jetzt auch letztens ein Update raus für Secure Boot, was jetzt noch nachgereicht haben. Und ich glaube, das Problem bei Stream ist eben, dass das als nicht ganz so stabil eingeschätzt wird, was man in der Vergangenheit gesehen hat. Das gibt es ja schon seit 2019. War mir tatsächlich noch gar nicht so bekannt, dass es das schon so ewig gibt. Aber ja, so für den Nutzen, den ja CentOS hat, als quasi Red Hat Enterprise Linux Klon hatte, sagen wir es mal so eher gesagt, ja, der ist halt ganz einfach, dass du ein Serversystem hast und das nur alle 10 Jahre zu aktualisieren brauchst. Und das sehr, sehr stabil läuft und quasi wie ein Uhrwerk läuft. Also noch mehr stable als Debian. Und ja, das ist die große Stärke von CentOS. Und ja, keine Ahnung, warum sich Red Hat dazu entschieden hat, das einzustellen. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt wird es eben dieses CentOS Stream geben. Das ist wahrscheinlich nochmal so eine Versuchsplattform für das Red Hat Enterprise Linux, nochmal eine zweite zu Fedora. Und Alma Linux sagt so, hey, wir wollen das neue CentOS sein. Und das ist, glaube ich, von Cloud Linux heißt die Firma. Oder? Wisst ihr das? Die dahinter steht?
Nicht ad hoc, nein. Also kann ich dir jetzt nicht sagen.
Cloud Linux müsste sie heißen, glaube ich. Jedenfalls haben die gemeint, sie stecken pro Jahr 1 Million US-Dollar, glaube ich, rein in diese Entwicklung, in die, ja, ganz einfach, dass das System einfach so läuft. Und ich habe mir das ja schon ein paar Mal mit Hauke Goos-Habermann, der hier auch schon in einem Podcast vertreten war, in der März-Ausgabe, glaube ich, mit dem habe ich mir das ja schon ein paar Mal in den... Ja, schöne Grüße, falls du das anschaust. Habe ich das in den Stream schon mal angeschaut und so generell hat das einen guten Eindruck gemacht. Nur die Frage ist halt, inwiefern halten sie ihr Versprechen? Da müssen wir einfach mal schauen. Bis jetzt sieht es aber relativ vielversprechend aus. Noch. Habt ihr damit schon mal Erfahrungen gemacht mit CentOS im Allgemeinen?
Vor längerer Zeit. Also ich habe selbst einen kleinen VPS damals laufen gehabt mit CentOS, bin aber ehrlich gesagt irgendwann dann auf Ubuntu umgestiegen, habe jetzt noch einen mit Debian am Laufen. Das liegt aber dran, dass ich ein anderes System nutze, was einfach Debian voraussetzt. Und ja, ich fand's so ein bisschen verwirrend, die ganze Geschichte. Also dass es eingestellt wurde und nicht so ganz klar war, warum. Dann mit Alma, dann gibt's ja, glaube ich, Rocky heißt es, glaube ich, Rocky ja. Linux oder Rocky okay, OS. Ja. Was ja von dem ursprünglichen CentOS-Gründer dann ins Leben gerufen wurde wieder. Und ich weiß momentan so überhaupt nicht, was ich wählen würde. Also, weil es einfach da einen Klon, dann gibt es einen Klon von einem Klon mit Rocky Linux und ja, keine Ahnung. Also ich müsste auch jetzt erstmal abwarten, wie sich die Einzelnen da entwickeln, um sagen zu können, auf welchen Zug ich dann da aufspringen würde.
Ja, ist schon schwierig, gerade weil man ja auch seit geraumer Zeit, oder was heißt geraumer Zeit, eher kürzerer Zeit ja auch Red Hat Enterprise Linux an sich nutzen darf als Privatuser. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll das? Also, wenn ich jetzt ehrlich bin und die Wahl habe, ich könnte Red Hat Enterprise Linux benutzen, ich könnte CentOS Stream benutzen, ich könnte Alma Linux benutzen, ich könnte vielleicht sogar auch Rocky Linux benutzen. Warum sollte ich nicht das Original nehmen? Oder ein Fedora würde ja auch irgendwo hier rein spielen in das Ding.
Ja. Ein Fedora ist jetzt, würde ich jetzt nicht für einen langfristigen Server verwenden.
Ne? Nee, das ist richtig.
Aber ja, Red Hat du benutze, sprichst das schon richtig an. Ja. Bei Red Hat hast du halt das Problem, dass du da noch lizenztechnische Besonderheiten hast bei dem Red Hat Linux selber, Enterprise Linux. Musst du dich irgendwie anmelden, registrieren, Daten angeben, das darfst du nur auf 16 Rechnern, soweit ich weiß, nutzen. Klar, auf dem Papier funktioniert das, aber ich glaube, viele Nutzer werden sich dagegen wehren, habe ich das Gefühl. Und von daher ist Alma Linux einfach nochmal so eine freie Alternative. Und das Rocky Linux müssen wir einfach mal abwarten. Das steht ja noch in den Startlöchern. Da ist die Version, habe ich mal vorgestern durchgeschaut, jedenfalls noch nicht erschienen. Die 1.0 quasi, also das ist noch so eine Vorab-Version. Und ja, wer sich dann da am Ende durchsetzen würde, ich glaube, das können wir zu unserem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ne?
Das ist richtig.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, also ich würde das auch noch ein bisschen weiter beobachten. Ich hatte ja vor, mal kurz überlegen, das waren schon zwei, drei Jahre her, das große Vergnügen bzw. Unvergnügen war es ja in dem Moment. Jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, was ich alles rauslassen muss, weil das arbeitsbezogen ist und das muss ich alles anonymisieren. ich muss es nicht, ich tue es einfach. Da war das Problem, dass unser ursprünglicher Cloud-Server-Anbieter von jemand anders geschluckt wurde. Und so wie es ist, wenn eine Firma eine andere schluckt, ist das immer schwierig mit den Verträgen. Weil wenn der eine nicht mehr da ist, den man fragen kann, aber dann ein Kundenstamm da ist, der eigentlich mit dir als zu Schluckenden noch gar nicht irgendwie Berührungspunkte hat, oh, das war richtig gruselig. Und irgendwann ist dann halt auch einer unserer größten Webserver, wo auch Kunden drauf waren, sang- und klanglos hops gegangen. Dann ging das große Streiten los. Der neue Anbieter wusste nichts von den Verträgen mit dem alten. Wir wussten aber, dass wir eigentlich total verrückt ein gemanagtes System haben, aber aufgrund der, sagen wir mal, unvorteilhaften Servicezeiten des Anbieters haben wir auch Zugänge per SSH bekommen. Und das sind auch welche gewesen mit Sudo-Rechten. Könnte man jetzt sagen, wir hätten quasi eine Root-Vereinbarung gehabt. Davon wussten die anderen nichts. Auf jeden Fall wurde die Kiste irgendwie auf dem neuen Anbieter seine Hardware wieder hergestellt. Mit einem Backup vom Dreivierteljahr. Da war aber ein CentOS 7 damals noch drauf. Und da hatte ich dann einen Tag richtig Spaß bis spät in die Nacht rein. Ich weiß noch, wie ich die Kiste irgendwie administriert habe, während ich dann noch in der Küche dann noch mein Privatleben irgendwie machen musste mit meinem Firmennotebook. Also da musste ich auch nebenbei mal Essen machen und abwaschen und all was man so als Mensch so nebenbei noch machen muss, damit man nicht in seinem eigenen Unrat lebt. War dann lustig, aber da CentOS hat da eigentlich gut. Also CentOS als Betriebssystem hat einen guten Dienst gemacht und es war halt nur das Backup von diesem Anbieter da eher hinfällig, weil es A einen Stand über einem halben Jahr hatte. Wurde auch nicht getestet oder mal geguckt, was gibt es da für Backup-Systeme. Das ist dann auch einfach irgendwann sang- und klanglos über den Jordan gegangen. Ja, es hat dann noch ganz lustige Auseinandersetzungen gegeben, aber im Endeffekt, CentOS an sich hat funktioniert, nur habe ich das System nicht mehr an den Start gekriegt, weil die haben mir zwar die VAR-Partition hingeschoben, aber das hat dann nicht mehr viel Sinn gehabt. Aber mit dem YAM und Cypher ist das, glaube ich, was auf CentOS funktioniert, aber damals bei CentOS 7 war es YAM, das hat echt gut funktioniert und ansonsten ist es ja Linux-Standardbefehle, das unterscheidet sich ja gar nicht mehr großartig von System zu System.
Wobei ich da vor 2 Jahren zugegeben, da war ich auch noch nicht ganz so erfahren, im Serverbereich auf jeden Fall, habe ich versucht, einen Mailman zu installieren mit kompletten Mail-Server und so weiter, wirklich im Netz für einen Verein. Und das habe ich erstmal unter CentOS probiert, weil, hey, 10 Jahre Updates, ich muss mich erstmal um dieses Ding nicht mehr 8 Jahre kümmern, ne? Im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich dann leider davon abgekommen bin, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich sag mal, irgendwie 1000-mal komplizierter war als auf einem Debian, ne? Also das natürlich so, ich sag mal, technisch gesehen hat es wahrscheinlich erstmal gar nicht so große Unterschiede auf den ersten Blick, aber je nachdem, was für Software dann darauf unterstützt wird und wie inwieweit das dann bestimmte Entwickler von anderer Software dann unterstützen, das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Und da merkt man ganz einfach, dass CentOS doch noch mehr für Enterprise-Systeme geeignet ist, geeignet war, als jetzt ein Debian beispielsweise. Wobei ein Debian eigentlich auch echt in großen Enterprises-Umgebungen genutzt wird. Sei es UCS beispielsweise, basiert auf Debian. Unser Uni-Netzwerk rennt auf Debian, ne, und auf verschiedene andere Sachen. Also ja, von daher, ja, so... Ja, auf den ersten Blick, ja, es gibt auch LS und so weiter oder MKD, ist halt eben diese Unix-Befehlsteil und auch natürlich viele, viele Sachen darüber. Ich glaube, System D müssten die auch haben, aber bitte nagelt mich nicht drauf fest. Aber am Ende hast du dann doch noch Unterschiede und es funktioniert dann doch schon etwas anders als ein Debian, was ich so als Erfahrung gemacht habe. Ich weiß nicht.
Aber weil du jetzt die Enterprise-Geschichten eben kurz erwähnt hast, Cloud Linux will das Ganze doch aber zusätzlich, glaube ich, doch auch als eine Enterprise-Geschichte positionieren, oder? Also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bieten die doch auch verschiedene Support-Level oder Tiers, wie es genannt wird, an und wollen doch auch diesen kostenpflichtigen Enterprise-Market oder wie auch immer sich das Ganze nennt, dann doch auch mit abdecken. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Ich denke sicher, auf jeden Fall. Also ist eine Forever Free Enterprise Linux Distribution and Community. Ich glaube, vielleicht tun sie dann Support dafür anbieten.
Die werden, das kann garantiert, ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Die werden garantiert mit einem Subscription-Modell quasi auch bei Business-to-Business-Geschichten quasi den Fuß in der Tür kriegen. Also, ja, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht machen.
Ja, sie machen es. Ich habe es jetzt gerade hier gefunden. Ich habe jetzt nebenbei nochmal gesucht. Multi-Tiered Support vor allem Linux, Regular Patches, bla bla bla, SLAs, 24/7 Instant Support und so. Also ja, also man fährt auch diese, im Prinzip also dasselbe wie vorher eigentlich mit CentOS und RHEL, oder? Also ich habe jetzt zwar einen Klon, aber ich habe wieder zwei Optionen, einmal das kostenlose und im Prinzip das Enterprise-Level mit Support und allem. Ob es jetzt einen Unterschied macht, dass bei dem einen die beiden Versionen andere Namen haben und bei dem anderen die beiden Support-Stufen, keine Ahnung, aber sieht jetzt relativ gleich aus für mich, die ganze Geschichte, wie das ablaufen wird.
Ja, bin ich mal gespannt, wie sie dies schlagen. Also so, es gibt ja auch so ein Cloud Linux OS von denen. Ich habe keine Ahnung, inwiefern sich das unterscheidet. Ja, generell werden die ja damit auch ihren Reibach machen. Das ja auch nicht aus Liebe, ne? In gewisser Weise. Ist ja auch am Ende eine Firma, die dahinter steht. Aber hey, ganz ehrlich, ja, wenn sie dann doch so eine Distro anbieten und die sich dann auch wirklich vielleicht bewährt, warum nicht? Ne? Dann, ja, am Ende muss jeder seine Rechnung bezahlen und ne, wenn das gut ist, dann warum nicht?
Also denke ich auch. Also die werden ja nicht ein etabliertes Modell zum Geld machen über einen Haufen werfen. Also glaube ich nicht. Also nur weil es quasi ein Klon ist, werden sie aber trotzdem dasselbe Business-to-Business-Modell wählen. Also ist ja nun mal in der Open-Source-Welt so. Es ist alles erstmal frei, nur wer Advanced Support haben möchte, der möchte aber bitte auch Geld dafür geben, weil für umsonst können wir alle nicht überleben. Ist ganz üblich, aber es funktioniert halt auch. Also da hatte ich schon Erfahrungen gemacht mit solchen Subscriptions. Das ist praktikabel und man kommt auch weiter. Das ist jetzt nicht so, als müsste man selber irgendwelche Foren oder sonst da was wälzen. Da ist dann schon ein Support dahinter, der ist okay. Es kommt natürlich immer drauf an, aber bei CentOS respektive jetzt bei Alma Linux, das wird genauso professionell vonstatten gehen.
Ja, also ich lese hier gerade nebenbei, also die Cloud Linux OS Leute haben, was sie selber sagen, das Know-how seit über 10 Jahren über Red Hat Enterprise Linux, weil ihr Cloud Linux OS auch ein Red Hat Enterprise Linux Fork ist. Von daher, genau, ist das auch so ein bisschen abgekoppelt von Cloud Linux, was sie auf jeden Fall schreiben, ne? Die Community dahinter und die People dahinter quasi, also die, ja, vielleicht finanzieren sie nur das Projekt in gewisser Weise. Ich habe keine Ahnung, was sie damit machen wollen, muss ich sagen, aber ja, sie werden schon irgendwie was verdienen dahinter, mit dem Support dann halt dahinter, ne? Oder? Wie war das?
Also,
das
hab ich noch nicht gecheckt. Alma quasi als CentOS-Ersatz oder Klon und das Cloud Linux dann als RHEL Fork, hast du, glaube ich, eben gesagt. Und für beides wird entsprechend auch dann ein Enterprise-Level, beziehungsweise das Cloud Linux scheint ja dann sowieso Enterprise-Level zu sein.
Richtig.
Und zusätzlich kann man dann für Alma auch diesen Enterprise-Grade Support oder was auch immer bekommen. Okay.
Das habe ich gar nicht gesehen, muss ich sagen, bis jetzt. Aber vielleicht bin ich doch etwas blind.
Ja, also das war das, was ich eben gelesen habe, dass es da halt verschiedene Support-Tiers oder wie auch immer das jetzt genannt wurde, geben soll. Aber ich denke auch, wieso nicht? Also,
warum nicht? Also wirklich, ne?
Ja.
Warum? Wirklich nicht, klar.
Ja, wie man es nimmt. Also bei mir ist es ja so, ich mache mir noch nicht so wirklich Gedanken über ein System, was sich 10 Jahre updatet. Ich gehe da den anderen Weg. Ich bin noch voller, zu sehr mit Elan beglückt, würde ich jetzt schon fast sagen, weil inzwischen bin ich an der Stelle angekommen, ich containerisiere einfach meine Anwendung, die ich auf dem Webserver brauche. Und solange das in irgendeinem Container läuft und isoliert ist, ist das Betriebssystem, was drunter ist, sowas von irrelevant geworden. Das kann man relativ schnell dann einfach austauschen, updaten. Solange der Container-Daemon, den man dann halt benutzt, oder die Container-Technologie dort unterstützt wird, ist es völlig egal.
Das stimmt, ja. Ja, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja.
Inzwischen, mein neuer Webserver ist am Start und auch das Tool, über das wir gerade miteinander reden, ist auch inzwischen in einem Docker-Container. Und ich hab's in 5 Minuten migriert.
Und das kann man machen.
Auf dem nächsten Server wird's dann innerhalb von genauso 5 Minuten wieder ausgerollt. Finde ich echt cool.
Mal rein aus Interesse, hast du Podman oder Docker genommen oder was anderes?
Ich habe noch Docker, habe aber irgendwann vor, mal einfach Podman auszuprobieren.
Podman müsste ja quasi das Ding von Red Hat sein und gefühlt freier, oder übersehe ich das?
Was heißt freier? Der Sinn hinter Podman war ja, dass das Ganze ohne Daemon und ohne Root-Rechte läuft. Inzwischen hat der Docker nachgezogen, dass man mit Rootless Docker arbeiten kann, aber immer noch diesen Daemon hat. Je nachdem, was man da jetzt benutzen möchte, ist da die Wahl frei. Aber inzwischen hat Docker nachgezogen mit diesem Rootless Docker.
Okay, aber vielleicht ist es auch nochmal eine Sache für einen anderen Podcast. Ich glaube, tja, wäre auch mal interessant, weil ich selber ja da noch gar nicht so viel Erfahrung habe und wäre, glaube ich, mal cool zu erfahren, das Ganze.
Ja, da können wir uns mal so in einen ich wollte schon fast Hauke-Stream sagen, in den Dienstag-Stream vielleicht.
In den Hauke-Stream, absolut, ja. Ja. Dienstag ist Hauke-Stream, ja.
Na, habt ihr jetzt dafür einen eigentlichen Namen gefunden?
Hauke und Jean Show, ja.
Ah, okay.
So, oder genau, ja, Dienstagstream ist Haukes irgendwas, ja. Ist ja auch witzig, ja.
Oh Gott, kürz das bloß nicht ab.
Okay, ich vielleicht kommt da ganz schlimmes Dings raus, aber
ja, deswegen, also mir gehört jetzt nicht hierher. Aber kürz das bloß nicht ab.
Okay. Gut.
Schön. Ja, nee, dann würde ich auch sagen, wenn jetzt schon wieder solche Späße kommen, sind wir auch durch für heute.
Ja, absolut. Ja, es war mir eine Freude und cool, dass ihr immer noch dabei seid, ne, die ihr das gerade anhört. Also, cool.
Ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare bei YouTube, schickt es per E-Mail an podcast@tux-tage.de, die lese ich dann. Und was mir heute aufgefallen ist, ganz viele unserer Abonnenten auf dem Tux-Tage YouTube-Channel, ganz viele unserer Hörer auf dem YouTube-Tux-Tage-Channel haben noch nicht abonniert. Lasst einfach dann mal ein Abo da. Das tut nicht weh.
Auf jeden Fall tut nicht weh. Und wenn ihr das irgendwo anders hört, abonniert auf jeden Fall den Tux-Tage-YouTube-Kanal, weil der ist auf jeden Fall ein cooler YouTube-Kanal und sonst verpasst ihr was.
Falls ihr das sogar auf Linux Guides hört, weil ich gucke mir ja auch die Kommentarsektion dort an. Lasst doch dort einfach mal, wenn ihr von Linux Guides oder das auf Linux Guides gerade hört, einfach mal bei YouTube Tux-Tage Channel ansurfen, Abo dalassen. Da hört ihr sogar die Folgen eher als bei Linux Guides.
Absolut, bei Linux Guides sind die immer 3 Wochen zu spät. Ja? Aber das ist auch extra so ein bisschen gewollt, ja? Weil ihr sollt den Tuxtag-Kanal dafür abonnieren. Jetzt haben wir es aber.
Ja, schweres Wort. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich ganz herzlich wie immer bei dir, Jean, fürs Dabeisein.
Ja, ich bedanke mich, dass du das Ganze wieder organisiert hast, ne? Mhm.
Und ganz besonders bedanke ich mich diesmal auch beim Boris. Erstens dafür, dass er dabei ist und dass ich mal kennenlernen durfte.
Ja, absolut. Ich danke dafür, dass ich hier mitmachen durfte. Und es hat richtig Spaß gemacht. War mein erster Podcast so und war super. Absolut. Dankeschön.
Ja, gerne. Und ganz besonderen Dank gehört natürlich immer unseren Zuhörern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Bleibt gesund, geht raus. Es ist gerade Sommer. Wenn ihr könnt, wenn ihr dürft, je nachdem. Man weiß nie, was mit Corona noch kommt.
Das stimmt, ja.
Wohl und war. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.